Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Das Rasengeflüster am Montag. Sebastian Schuppan ist da und ich freue mich, Sebastian, auch mit dir heute in die neue Woche zu starten mit unserem Podcast. Grüß dich.
Grüß dich, Jens.
Sebastian, zu Beginn brauche ich mal deine Hilfe. Ich hatte am Samstagabend einen Fahrradsturz. Ich wollte ausweichen einem mir entgegenkommenden Fahrradfahrer, der direkt auf mich zufuhr, bremste und bin dann relativ schwer und hart gestürzt. Hat dann zur Folge gehabt, dass ich den Samstagabend 3 Stunden lang in der Notaufnahme gesessen habe. Jetzt keine ganz schweren Verletzungen fortgetragen, schwere Prellung, so kann man es nennen. Jetzt kennst du ja solche Situationen, Prellung, Verletzung. Seit Samstagabend sind die 600er Ibos meine besten Freunde. Was kannst du denn jemandem mit auf den Weg geben? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin. Wie unterdrückt man am besten den Schmerz? Wie bekämpft man den Schmerz am besten? Kühlen ist sicherlich ein gutes Mittel.
Ja, bestimmt in der ersten Zeit vor allen Dingen. Also erstmal muss ich sagen, wusste ich es natürlich nicht. Tut mir leid, mein Lieber. Also das ist natürlich immer Kacke, wenn du aus dem vollen Lauf oder aus dem vollen Fahren dann stürzt. Das ist natürlich uncool. Und ich hoffe, dass du nicht zu lang damit zu kämpfen hast. Aber wenn es nun mal im Moment der Fall ist, dann ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mittlerweile oder aufgrund der Jahre ein relativ niedriges Schmerzempfinden. Also ich glaube ich, ja, ich kann relativ viel Schmerz aushalten, auch während des Trainings. Also da muss schon was Großes kommen, das mich vom Trainieren abhält. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht die Regel. Und ich bin aber überhaupt kein Freund von Schmerztabletten. Also soweit ich das vermeiden kann, also ich trainiere lieber mit Schmerzen als mit Schmerzmitteln, sagen wir mal so, weil die nachweislich nicht
gut sind. Dass wir nicht zusammen in einer WG wohnen, dann
ja, und es gibt wirklich
schon aus dem Apotheken
verwiesen worden. Es gibt wirklich im Fußball da ganz fürchterliche Sachen, ne? Also ein absoluter Missbrauch von Schmerztabletten. Einige essen zum Frühstück Schmerztabletten.
Echt?
Und ja, einige brauchen das für ihren Kopf schon alleine, bei denen hilft es gar nicht mehr, weil die schon völlig gefühlt immun gegen die Wirkstoffe sind und da brauchen sich einige wirklich nicht wundern und das ist ja dann so, da sind wir schon fast in so einem Level, wo sie denken, dass es cool ist, dass man so viele Schmerztabletten isst und zu sich nimmt.
Ist beim Handball, glaube ich, auch ähnlich. Da ist es ja noch härter vom Gefühl her manchmal, wenn die da auf die Platte krachen und so. Auch dort wird die ein oder andere Ibo vor einem Spiel genommen. Also habe ich mir sagen lassen. Also das ist keine Seltenheit. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch mal so einen Schmerz aushalten kann. Aber natürlich, beim Schlafen ist es immer besonders unangenehm. Mir hat jetzt auch jemand gesagt, so die erste und zweite Nacht, da merkt man dann so richtig, welche Schmerzen man wo hat, weil in dem Moment des Sturzes ist es erstmal so, da schnellt ja das ganze Adrenalin hoch, Adrenalin, der letzte Joker des Lebens quasi und dann fühlst du erstmal so viel nicht, das kommt ja dann so nach und nach, ich bin auch noch nach Hause geradelt, es war noch ein ganz schöner, langer Weg, aber dann so 2-3 Stunden später merkst du dann auch so richtig die Schmerzen und ich wollte mit dir jetzt, der du ja Sportprofi bist und der du nun mehr Schmerzen aushalten musstest in deinem ganzen Leben, mal drüber sprechen, wie du da mit umgehst.
Ja, das ist eigentlich analog zu meinem Empfinden. Also während des Spiels kann man sicherlich auch größere Verletzungen manchmal noch irgendwie mit Adrenalin und Restenergie zu Ende spielen und meistens am nächsten Morgen dann ist das große Erwachen. Oder wenn manchmal schon, wenn man jetzt am Fuß was hat, schon allein, wenn du den Fußballschuh ausziehst, weil dann im Fußballschuh ist natürlich eng und es ist eine Art Kompression gegeben und sobald du den ausziehst, fängt das an zu pochern und dick zu werden und also das ist schon wahr, dass das immer mit ein paar Stunden Verzögerung dann wie ein Hammerschlag kommt. Und wo bist du? Ist der Hüfte mein? Bist du auf die Hüfte gefallen dann?
Ich bin auf den Arm gefallen und so ein bisschen auch Rippenprellung. Also wurde dann ordentlich geröntgt und so. Also von daher, es soll nicht gebrochen sein.
Ja, es ist ja immer recht schwierig, wenn eine große Schwellung da ist, dann schon eine gute Diagnostik zu machen. Ja. Also das ist auch im Fußball sehr schwer. Da wartet man gerne noch 1-2 Tage oder manchmal sogar 3-4 Tage, bis die Schwellung ein bisschen zurückgegangen ist, weil man dann eben erst das Ausmaß oftmals erkennt. Und also ist eine schwierige Sache, vor allen Dingen Rippe ist natürlich sehr, sehr oder wird fast bei jeder Bewegung in Mitleidenschaft gezogen. Also von daher, da hast du wahrscheinlich noch ein paar Tage und vielleicht sogar Wochen was davon.
Ja, leider. Werd mich dann immer wieder dran erinnern, auf jeden Fall. Jetzt lass uns mal in Medias Res gehen. Das ist ja das letzte Rasengeflüster, wo wir nicht über Fußball sprechen. Klar, wir werden nachher nochmal über Weißrussland reden. Ich hoffe, du hast die weißrussische Liga mitverfolgt am Wochenende, wie du das ja immer machst, oder? Hast du gemacht?
Nee, habe ich nicht, aber ich habe ein Tor gesehen, Jens, aus der Färöer-Inseln-Liga.
Ja, du hast Sportstudio geguckt.
Ich habe es nachgeschaut, ja.
Oh, du hast nachgeschaut. Dynamo Brest, dein Verein hat gewonnen, 2-1 gegen Dynamo Minsk. Bate Borisov 5-3 gewonnen gegen Smolevtichi. Ist dann so zur Folge gewesen, dass Bate jetzt auch wieder Tabellenführer ist.
Okay. Ja, die sind unaufhaltsam im Moment anscheinend.
Ja, haben den guten Lauf. Nach einem Stotterstart sind die gut ins Laufen gekommen. Und dort wird ja immer noch mit Zuschauern gespielt. Auf den Fahrerinseln auch mit Zuschauern. Ne? Also
ich weiß nicht, das war nicht so richtig ersichtlich aus dem Video, oder?
Habe ich auch so gedacht. Und es wurde auch nicht besonders erklärt. Aber ich habe gestern gelesen, dass es auf den Fahrerinseln jetzt gar keinen Corona-Fall mehr gibt. Also von daher, wenn es dann keinen mehr gibt und keiner mehr rein kann, dann sage ich mir, nach Adam Riese dürfte man auch mit Zuschauern spielen, weil wenn es keinen Corona-Fall gibt und niemand rein darf, gibt es ja das dann.
Klingt logisch, nicht. Auf jeden Fall.
Ja, und am Wochenende geht es ja dann nun los in der ersten und zweiten Liga. Die Politik hat grünes Licht gegeben. Ich glaube, Sebastian, wir dröseln das heute nicht in voller Länge nochmals auf. Jeder weiß, dass wir in dem Thema sicherlich unterschiedlich denken. Und es ist auch vollkommen verständlich, dass du eine Sichtweise hast, weil du bist in dem Geschehen mittendrin. Ich habe eine andere und das ist, glaube ich, auch verständlich. Ich stehe mit meiner Ansicht nicht alleine, du stehst mit deiner nicht alleine und ich glaube, wir müssen heute nicht alles nochmal aufdröseln. Das haben wir die letzten Wochen gemacht. Du bist eher für pro Neustart. Ich habe gesagt, ich hätte mir eher gewünscht, dass man noch etwas abwartet und dann sagt, okay, wir schauen mal, was im August und im September geht. Ich finde, da hat der Spiegel-Sportjournalist Peter Ahrens einen guten Kommentar geschrieben. Der hat mir so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen, der da auch geschrieben hat, dass Christian Seifert den Neustart der Liga bekannt gegeben hat, als kündigte er die Polarexpedition im ewigen Eis an. Fand ich sehr gut. Und ich finde es immer auch noch schwierig, von der Deutschen Fußballliga und vor allem auch von einigen Medien, es jetzt so zu verkaufen, als wenn die Freude zurückkehrt und als wenn das jetzt der große Bohai ist und als wenn man das als Ablenkung für das Volk tut. Seid ehrlich, Freunde, bei der DFL, bei den Medien. Ihr macht das nur, damit die Fernsehkohle reinkommt. Und da muss man, glaube ich, offen und ehrlich sein. Und Dynamo Dresden hat das, und über Dynamo werden wir heute sicherlich ein bisschen ausführlicher sprechen, hat das in dem ersten Statement, nachdem bekannt worden war, dass wieder gespielt wird, gesagt, weil man ja Geisterspiel erprobt ist. Man wird so richtig merken, was einem dann abgeht, wenn man die Geisterspiele erlebt. Und da bin ich mir auch relativ sicher. Aber das haben wir hier heute und in den vorhergehenden Folgen ja schon oft besprochen, dass Geisterspiele nun was komplett anderes sind. Willst du noch was dazu sagen oder sind da Worte genug gewechselt zum Thema?
Nee, ich wollte nur eins davon oder eine so ein bisschen Differenzierung sagen, und zwar, dass man natürlich Christian Seifert in der Pressekonferenz angemerkt hat, dass er da euphorisch war, ja, aber ich meine, er hat es auch im Sportstudio gesagt, ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht sogar als menschlich betrachten kann, wie viele 10.000 Stunden die Leute da reingesteckt haben, dass das überhaupt möglich gewesen ist, also dieses Konzept zu schreiben. Da war einfach eine Menge Arbeit, glaube ich, eine Menge Nächte wahrscheinlich auch, die sich um die Ohren geschlagen haben drin, und dass er dann vielleicht etwas zu überschwänglich war und in dieser Euphorie dann ein bisschen zu, ja, weiß nicht, zu euphorisiert, also da gesagt hat, dass es losgeht.
Also,
und im Sportstudio jetzt hat das ja nochmal ein bisschen relativiert. Ne? Da hat er ja auch gesagt, es ist jetzt nicht die Bundesliga, wie wir sie kennen, sondern es ist auf einer absoluten Notglocke wird gefahren, und das ist das Kleinste, was es geht. Und ich glaube, da hat man dann mit ein bisschen Abstand gesehen, dass auch er das ein bisschen relativieren kann und dass er vielleicht da natürlich auch ein bisschen von diesem Go wahrscheinlich erleichtert war und ja, vielleicht auch ein bisschen gehofft hat, dass ein bisschen mehr Leute sich freuen, als es jetzt im Endeffekt vielleicht wirklich dann der Fall war. Da waren sie ja angeblich auch überrascht, habe ich auch gelesen. Also sie waren überrascht über die negative Publicity, die sie daraufhin bekommen haben.
Ja, aber wundert dich das? Also der Fußball hat sich jahrelang ausschließlich um sich gedreht, um sich gekümmert. Und jetzt sagt man, ach bitte, bitte freut euch doch, dass wir zurückkommen. Jahrelang, da sind wir wieder beim Steak. Das ist ja auch jetzt immer wieder als Synonym genommen worden für den Fußball in der Bundesliga, in der Champions League, immer neue Wettbewerbe. Und jetzt sagst du auf einmal, es wäre schon schön, wenn ihr da auch ein bisschen Sympathie und Empathie bekommen würdet oder wenn wir das bekommen würden. Das halte ich eben für schwierig. Und ich glaube eben auch, da haben wir auch schon oft jetzt drüber diskutiert, die Leute sind momentan komplett mit sich selbst beschäftigt. Also ich kenne viele und da sind viele auch Fußballfans, die sagen, ist mir komplett Wumpe, ist mir komplett egal, ob da nächstes Wochenende Fußball gespielt wird. Ich habe ganz andere Sorgen momentan. Und ganz ehrlich, ich weiß auch noch nicht, also Dynamo muss ich ja rein von Berufswegen oder darf ich von rein nicht. Berufswegen nicht anschauen. Und ob ich mir so viele Spiele mit diesem Geisterspielflair anschaue, sei mal dahingestellt. Also meine Vorfreude drückt sich momentan nicht in einem Countdown aus, dass ich irgendwie die Tage runterzähle oder die Stunden runterzähle.
Also ich war hier auch immer jemand, der die letzten Wochen gesagt hat, dass das jetzt so ein bisschen der Boomerang ist, den der Fußball gerade zurückbekommt von dieser Kommerzialisierung in den letzten Jahren und von diesem Entfernen der Basis. Da war ich, glaube ich, wirklich jemand, der darauf immer auch hingewiesen hat, dass man da jetzt nicht erwarten kann, dass die Leute da jetzt richtig, richtig happy darüber sind. Und ich habe auch in jeder Folge gesagt, dass ich die Spiele nicht geil finden werde. Also das ist klar, dass das einfach ja jetzt im Moment gerade wahrscheinlich überhaupt nicht anders lösbar ist und deswegen ja, es ist halt wirklich, ich habe bei Twitter eine echt gute Aussage gelesen, es ist eine Diskussion, die sowas von sensitiv gerade ist, also jeder geht sofort hoch bei dem Thema und es ist wirklich so politisch aufgeladen dazu noch und jeder spricht aus seiner Emotion heraus, sei die jetzt gerade durch Corona etwas negativ behaftet oder relativ neutral. Es ist wirklich recht schwierig und ich will auch immer nur wieder appellieren, dass jeder auch mal andere Meinungen trotzdem zulässt. Ne? Dass man muss die ja nicht teilen können, die Meinung, und man muss die auch nicht verstehen können, aber zumindest andere Meinungen zulassen und hören und akzeptieren. Und ich glaube, dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Ich glaube, dass es nichts bringt, immer nur die anderen dafür zu attackieren. Und vielleicht einfach
aber ein bisschen mehr Verständnis. Aber das Gefühl hast du jetzt in den letzten Wochen nicht. Also wie gesagt, ich akzeptiere ja deine Meinung.
Ich meine das also vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken. Da ist es mir wirklich extrem, extrem schlimm vorgekommen. Mhm. Und vielleicht... Es ist ja so, dass man in so einer Art Blase, auch in seiner Social-Media-Blase ist und einem dann immer wieder auch dieselben Themen immer wieder vorgekaut werden und ähnliche Tweets und Sachen dann immer wieder angezeigt werden. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass ich das so als extrem empfinde. Aber das hat ja auch Peter Ahrens, ich habe das auch gelesen, den Kommentar im Spiegel war das, glaube ich, ne?
Ja.
Der natürlich auch trotzdem gesagt hat, dass der Fußball auch zu Unrecht durch einige Sachen kritisiert wurde, ne? Wo überhaupt keine Zusammenhänge bestanden. Und deswegen der Fußball, ich will den hier überhaupt nicht freisprechen, das ist ganz klar. Und ich möchte auch nochmal, wenn das in den letzten Wochen vielleicht nicht ganz so klar gewesen ist, ich möchte hier meine Meinung nicht revidieren, das überhaupt nicht. Aber ich möchte sagen, dass es mir vor allen Dingen um meine Liga geht. Ich weiß, dass die Bundesligisten auch 4 Monate oder 5 Monate noch durchhalten würden und die Spieler vor allen Dingen auch. Aber wir sind jetzt hier in der dritten Liga nun mal in einer Lage, wo es nicht so einfach ist und wo das ganze Bild noch mal sehr viel komplizierter ist. Und deswegen möchte ich das nur mal sagen, dass es mir vor allen Dingen um die Liga geht, wo ich hier mitwirke und natürlich weiß, dass es in der ersten Liga anders ist.
Vorschlag von mir, lass uns über die dritte Liga, da gibt es auch ein paar Themenfelder, die wir besprechen sollten. Stichwort zweigleisige dritte Liga, gibt es ja auch Diskussionen, dass da ein Antrag vom Saarländischen Fußballverband eingereicht wird. Dann gibt es den möglichen Neustarttermin 26. Mai, lass uns das nachher machen. Lass uns erstmal bei der ersten und zweiten Liga bleiben und ja, wenn wir schon bei der Thematik sind, kommen wir natürlich am Thema Dynamo Dresden nicht vorbei. Also ja. Ich sag dir ganz ehrlich, das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten ja in der Vorwoche einen Corona-Fall in Dresden. Der kam durch die erste Testphase, dann bei der zweiten Testphase alle negativ und dann Aufnahme des Mannschaftstrainings, genehmigt vom Gesundheitsamt, alles ordnungsgemäß. Es ist aktuell in Dresden so, du kommst gar nicht in das Stadion richtig rein. Ist sofort am Empfang sind bestimmte Bereiche gesperrt. Also der gesamte Mannschaftsbereich, der gesamte Kabinentrakt, der Zugang zum Spielfeld, der sonst, da kommt man an einem Tag unter der Woche eigentlich auch mal hin. Natürlich nicht in die Kabine, aber an Spielfeldnähe kommt man hin und wieder mal hin. Also das ist jetzt nicht so, als wenn das hermetisch abgeriegelt ist. Aktuell ist es hermetisch abgeriegelt. Die Spieler werden am Empfangsbereich sofort gecheckt, werden kurze Fragen gestellt, wie es ihnen geht, wird das Fieber gemessen. Und das wurde in den letzten Wochen immer wieder getan. Und deshalb am Donnerstag dann Aufnahme des Mannschaftstrainings und erneute Tests und bei dem Test dann Ergebnis am Samstag zwei weitere Spieler positiv. Das ist aus meiner Sicht natürlich ein Hammer und stellt aus meiner Sicht natürlich das Grundkonzept, und zwar das unter Quarantäne stellen von Spielern und dieses Hygienekonzept schon mal in Frage, weil ich glaube, das ist der Fakt, der hätte nicht passieren dürfen. Zwar sagt Christian Seifert in dem von dir schon erwähnten Interview im aktuellen Sportstudio, dass die Fortführung der zweiten Liga jetzt nicht komplett in Frage gestellt wird und dass man jetzt mal sehen muss, aber ich finde und ich kann mir vorstellen, dass bei der DFL man am Samstagabend schon etwas geschockt gewesen ist, ob dieser zwei erneut positiven Tests.
Ja, na klar, das ist natürlich von allen Szenarien das schlechtmöglichste gewesen, dass ein Gesundheitsamt anordnet, dass eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt gerade nochmal im Vorfeld der Sendung das gesamte Hygienekonzept durchgelesen und also ich bin wirklich ganz ehrlich, Jens, das geht nicht viel besser, dieses Konzept. Wirklich, die haben, da ist jedes kleine Detail ist da mit eingebracht. Wer mal 10 Minuten Zeit hat, soll sich wirklich gern mal durchlesen. Das ist wirklich extrem detailliert und es steht aber auch gleich im ersten oder zweiten Satz da, dass hundertprozentige Sicherheit nicht gewährt sein kann. Und die einzige Schwäche, die ich da jetzt sehe, ist vielleicht in diesem unterschiedlichen Betrachten der Gesundheitsämter. Genau. Das ist halt eine Sache, aber wie würden wir denn drüber denken, wenn da jetzt dastehen würde, der DFB entscheidet oder die DFL entscheidet über den Quarantänestatus der Mannschaft. Da wäre doch auch wieder, da wären doch die Leute auch wieder aufgeschrien und hätten gesagt,
ach, ich glaube, das würden sie gerne. Aber im Grunde genommen, die Grundgewalt in dieser Pandemie muss schon das Gesundheitsamt haben.
Ja, deswegen also, sage ich ja, also da sind natürlich da ist der DFL auch die Hände gebunden und ich glaube, darin liegt eine Schwäche, aber dafür kann die DFL in dem Moment nichts, weil das ist was man nicht beeinflussen kann, wenn das Gesundheitsamt das nun bestätigt und da ist auch genau aufgeführt, wenn man sich an diese und diese, an die ganzen Standards hält, dann ist der Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass alle Spieler diese Kategorie 1 beinhalten quasi, also dass man länger als 15 Minuten Kontakt hatte, man bricht das im Sport irgendwie ein bisschen weiter runter, vielleicht ein paar Minuten, 5-6 Minuten und wenn man sich das durchliest, dann klingt das schon schlüssig und dann, ja, ist es für mich zumindest in dem Sinne fragwürdig, wo ich sage, man kann es doch wie bei Aue machen. Aue hat das ja auch gemacht. Hat er einen ähnlichen oder nicht, man kann es vielleicht nicht 100% vergleichen, aber hat er auch einen Fall.
Da war es einer aus dem Funktionsteam.
Wo ist jemand aus dem Funktionsteam? Genau.
Und bei Dynamo Dresden ist jetzt schon wieder Mannschaftstraining gewesen. Also da muss man, glaube ich, dann schon nochmal einen Unterschied machen.
Ja, aber ich verstehe nicht, warum man zumindest nicht versucht, bis zum nächsten Testung alle in Quarantäne zu halten, das ist logisch, klar, und dann aber bei der nächsten Testung wieder testet und die Leute, die da negativ sind, warum sollen die weiter in Quarantäne bleiben? Das erschließe ich mir nicht 100%, diese Maßnahme. Also wie gesagt, da kann man auch nichts machen, das ist jetzt auch Fakt so, damit müssen sie jetzt umgehen und wie gesagt, also man würde sicherlich an der DFL zweifeln müssen, wenn sie dieses Szenario nicht zumindest mal vorher durchdacht hätten und ich glaube, wenn sie sich's hätten aussuchen können, dann hätten sie so ein Szenario noch am Anfang genommen, weil ich glaube, da kann man zumindest noch, da gibt es zumindest Puffertage, wo man das noch einbauen kann. Aber natürlich muss man da kein großartiger Mathematiker sein, war ich leider auch nicht in der Schule, um zu sehen, dass das nicht zu häufig passieren dürfte.
Das stimmt. Lass uns erstmal, bevor wir aufs Sportliche kommen, nochmal dabei bleiben. Ursprünglich hieß es ja, wenn einer positiv getestet wird, wird nur der aus dem Verkehr gezogen. In Aue hat man es dann anders gemacht. Da hat man die komplette Mannschaft, weil einer aus dem Funktionsteam positiv getestet wurde, für 2 oder 3 Tage aus dem Verkehr gezogen. Und in Dresden ist es jetzt, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass eben schon das Mannschaftstraining anstand, dass es 2 Spieler sind, das gesamte Team aus dem Verkehr gezogen für 14 Tage. Man wird jetzt sicherlich auch innerhalb der 14 Tage, also in dieser Woche, mal testen. Und dann muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber natürlich ist es jetzt so, dass das ein Fall ist, der kein positiver ist für das Ganze, was die Fortsetzung der zweiten Liga betrifft, weil Dynamo Dresden wird am Sonntag nicht in Hannover spielen. Das Spiel gegen Fürth kannst du quasi auch abhaken, weil sie ja dann eigentlich nochmal eine Woche ins Quarantäne Trainingslager ins sogenannte gehen müssen und damit wackelt auch dieses Dienstag- oder Mittwochspiel in Bielefeld und damit könnten Dynamo 9 Spiele in 28 Tagen drohen und da sagt der ein oder andere schon, Halleluja.
Das kommt in unserer Welt.
Ja, aber das könnte auch eine schöne Wettbewerbsverzerrung zu den anderen Konkurrenten im Abstiegskampf werden und ich glaube, da wird Dynamo auch jetzt möglicherweise auch nicht der letzte Fall sein, weil du kannst es eben nicht komplett ausschließen. Sieh doch mal, die hatten alle 3 keine Symptome, keine Symptome. Damit weißt du auch, wie groß die Dunkelziffer bei denen liegt, die möglicherweise Corona gehabt haben und nichts davon gespürt haben. Ja, die werden jeden Tag gecheckt, jeden Tag wird Fieber gemessen, jeden Tag werden die gefragt, habt ihr irgendwelche Erkältungssymptome, habt ihr Corona-Symptome? Und die werden doch auch schön blöd, um dann zu sagen, ja, ich habe zwar Halsschmerzen, aber ich trainiere trotzdem. Das macht ja keiner. Die sind ja so sensibilisiert seit knapp 6, 7 Wochen, dass die das natürlich wissen um die ganze Brisanz.
Ja, das ist ja auch das, worüber ich mich jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit teilweise gewundert habe, wo die gesagt haben, oh, es gibt Corona-Fälle in der Bundesliga, ja. Also wenn wir jetzt mal Radio Dresden jeden zweiten Tag testen würden, da wird sicherlich vielleicht auch 1 oder 2 Leute dabei sein, die irgendwie mal, es ist ja... Ja, das ist ja logisch, dass es da Leute geben muss. Also das war ja auch so geplant, das hat man ja auch immer wieder gehört oder nicht geplant, aber das hat man erwartet, dass man positive Testungen hat. Und das macht die Sache eben natürlich nicht leichter, aber wie gesagt, dafür ist dieses Konzept. Ich meine, ich werde hier dafür auch nicht von dir jetzt speziell, sondern auch von Leuten im Social Media immer angegangen, dass ich das jetzt so pushe nach vorne. Hey, ich gehe selber, wer sich das mal durchliest, ich gehe wieder in den absoluten Lockdown zurück die nächsten Wochen, wenn das wirklich der Fall sein sollte, ne? Also wer sich das durchliest, das wird für mich kein Zuckerschlecken und ich mache das nicht, weil ich das so geil finde, alleine zu sein, sondern weil das im Moment eben die absolut einzige Lösung ist, wie da überhaupt der Spielbetrieb gehen kann und dementsprechend wollte ich nur nochmal sagen, dass ich denke, dass dieses Konzept, ohne dass ich das jetzt irgendwie auf dem Sockel heben will oder irgendwie so, aber ich habe mir das beim Durchlesen wirklich so, ich denke, das wird als Schablone für ganz, ganz viele Sachen dienen, sei es andere Verbände oder andere Sportarten, weil das einfach alles, jedes kleinste Detail betrachtet, außer die Sachen, die man eben nicht beeinflussen kann, wie das jetzt, was natürlich in anderen Ländern wieder anders sein kann. Das weiß ich nicht, ob es andere Länder davon vielleicht profitieren können, dass die Sachlage eine andere ist, aber das sind eben die Schwächen und die Schwächen kann man eben leider nicht anders umgehen. Also es gibt nur diese Lösung, glaube ich.
Ja, wobei andere Sportarten das Hygienekonzept möglicherweise, aber ich glaube, andere Sportarten warten einfach so lange, bis sie wieder teilweise mit Zuschauern spielen können. Also ich habe mich jetzt nochmal umgehört, Handball, Eishockey und so weiter, die sagen, für uns ist
aber das Fußballvereine, überhaupt kein Thema. Die großen Fußballligen werden sich daran orientieren. Die werden jetzt natürlich sind in der Situation, aber die sind auch, also das ist ja eigentlich eine negative Sache, weil die sind noch in so einer schlechten Situation, quasi Italien, Spanien, England, dass sie darüber gerade noch nicht nachdenken können. Wir in Deutschland hatten das Glück und die medizinische und diese gesundheitssystemische Abdeckung, dass wir eben nicht so derartig doll getroffen wurden. Und ja, die haben eben jetzt den Vorteil, dass sie das an ganz kleinen Stellschrauben abändern können und für sich vielleicht zu positiven Sachen ändern können. Aber ich denke, dass es auch nichts bringt, weil die DFL wusste natürlich, dass ist natürlich alles sehr theoretisch im Vorhinein, ne? Dass du kannst in der Theorie ganz viel Sachen, in der Theorie macht man nie einen Fehler, auch beim Fußball, wenn ich jetzt so ein Spiel vorbereite, da macht man in der Theorie, ist immer alles schön, aber Praxis ist dann nochmal anders und dann muss man natürlich abwägen und gucken, wo kann man es noch verbessern, aber das war für mich jetzt zum Beispiel im Vorhinein klar, das ist wie, wenn man was Neues erfindet, da hört man ja auch nicht auf, nur weil es ein, zweimal nicht geklappt hat, also da muss man halt Anpassungen vornehmen und dann kann man gucken, wie es funktioniert. Wenn es jetzt natürlich weiter so eine Fälle wie bei Dynamo geben würde, klar, dann wird man das irgendwann nicht mehr verkaufen können und dann würde man irgendwann vielleicht sagen, okay, das funktioniert jetzt so einfach nicht, dann müssen wir nochmal was ganz Grundlegendes ändern oder ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was man ändern sollte. Ja, ja, ich meine ja nur.
Wie gesagt, wenn das jetzt die nächsten 2-3 Wochen passiert, Seifert selbst hat ja gesagt, wenn es vor dem letzten Spieltag passiert und dann man schickt ein Team 14 Tage in Quarantäne, was willst du denn dann machen?
Ja, aber ich meine, dass man in dem Sinne was ändert, sagen wir mal, wie deine Variante, wir warten jetzt bis in September, dann muss man ja auch ein Konzept vorlegen und dann kann man ja nicht wieder dasselbe Konzept vorlegen, was jetzt abgebrochen wurde quasi oder würde man ja nicht machen können, weil ja, es wird natürlich besser sein und es wird viel weniger Leute Infizierte geben, aber es wird trotzdem immer noch so sein, dass wenn sich jemand infiziert, dass dann die Frage ist, warum müssen nicht alle in Quarantäne? Oder also diese Fragen werden dieselben bleiben nachher.
Die hast du, aber du hast dann nicht diesen Druck, den du jetzt hast. Du hast ja auf einmal einen riesigen zeitlichen Druck, weil ja die DFL sagt, wir wollen bis Ende Juni fertig sein. Und das
man hat ja schon von vornherein gesagt, es ist möglich, über den 30.06. hinauszugehen, aber ungern. Weil es natürlich extrem viele Probleme für die Mannschaften mitbringt, wegen der Vertragsstruktur der Leute. Was ist mit denen, die schon woanders unterschrieben haben? Wie gehst du fort? Du kannst ja dann zum Beispiel auch nicht sagen, ey, wir haben hier 30 Leute im Kader. Ja, die sieben von 23 bis 30, die brauche ich eigentlich gar nicht für die 6 Wochen oder für die 2-3 Wochen, die dann noch, die wir jetzt on top gehen würden. Den geben wir mal keinen Vertrag. Das geht auch nicht. Du musst ja, wenn, dann alle verlängern. Also es gibt sehr, sehr große Unklarheiten, was das angeht. Und das will man natürlich vermeiden. Und klar, macht das jetzt gerade nicht den besten Eindruck. Da gehe ich mit dir d'accord auf jeden Fall. Also das ist so ein Drängen und das ist ja auch in der dritten Liga noch schlimmer bei uns. Ne? Also wir müssen ja gefühlt im 2,5-Tage-Rhythmus spielen, dass wir das noch hinkriegen würden. Und das macht die Sache natürlich wirklich nicht einfacher. Aber es ist anscheinend auch das Ziel vieler Vereine, dass sie das befürworten. Sonst würde die DFL und der DFB das ja nicht so vorantreiben. Also ich meine,
ja. Naja, in der dritten Liga kommen wir ja gleich noch dazu, ja. Da ist das Feld schon noch sehr gespalten. Also da müssen wir ja nur die Kirche im Dorf lassen. Da kenne ich auch ein paar Vereine, die sagen, brecht bitte ab.
Also, ja, klar, das wollte ich damit sagen. Ich sage nur, das ist noch schwieriger.
In der ersten und zweiten Liga gibt es auch ein paar Skeptiker. Wenn man zwischen den Zeilen liest, weiß man auch, wer skeptisch damit umgeht. Aber ja, es sitzen halt die 36 Vereine dann in einem Boot. So, und dann versucht man ja so einen Mittelweg irgendwie zu gehen. Und wenn du am Rande siehst, wie das dann auch gehandhabt wurde, Bremen wollte ja eine Woche später spielen, das wurde komplett abgebügelt von der deutschen Fußballliga. Die haben gesagt, nein, wir starten am 16. Mai, also wurde am 16. Mai gestartet. Also von daher, da wurde auch nicht lange diskutiert. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu Dynamo Dresden. Ja. Wenn es denn dann so kommt, 9 Spiele in 28 Tage, dann so eine unterbrochene Vorbereitung, also so ein richtiges Mannschaftstraining hat da jetzt nicht stattgefunden. Es ist doch ein Nachteil, es ist doch ein Wettbewerbsnachteil. Oder sehe ich das durch die schwarz-gelbe Brille?
Nee, also das ist schon ein Nachteil, weil du kannst ja nachweislich gar nichts machen in den 2 Wochen, also gar nichts.
Nö.
Du kannst
nicht mal joggen.
Naja, weil du sagst natürlich auch mit so einer, wenn du wirklich infiziert bist, dann willst du ja auch nicht Sport machen, weil dann wäre es ja auch wahrscheinlich nachweislich nicht gut. Gut,
das betrifft die 2 Spieler, aber die anderen sind ja auch in häuslicher Quarantäne.
Das ist natürlich die Frage, ob die dann vielleicht Möglichkeiten finden. Ich weiß nicht, wie Dynamo das gemacht hat, ob man da diese Spinning-Räder zu Hause hat, dass man wenigstens den Kreislauf hochfahren kann oder dass man nicht völlig zum Erliegen kommt, weil 2 Wochen gar nichts machen, also das macht man eigentlich so nach der Saison, also wenn die Saison vorbei ist, dann macht man zwei Wochen gar nichts und dann fängt man so langsam an mit Läufen und dann, ja, das ist aber ein Prozess, der eigentlich über Wochen geht. Also es ist schon sehr, sehr, sehr schwierig zu handeln und da jetzt zu sagen, das wäre kein Nachteil, da müsste man schon absoluter Optimist sein. Also eigentlich ist es fast unmöglich, daraus nicht einen Nachteil zu machen.
Weil wir beim Thema jetzt Erkrankung sind, wir haben vorhin auch über Verletzungen gesprochen. Glaubst du, dass durch die Pause, die es jetzt gegeben hat, auch möglicherweise eine erhöhte Verletzungsgefahr aufkommen könnte?
Auf jeden Fall. Also damit müssen wir uns...
Erklär mal.
Ja, na, weil einfach... Du hast jetzt, klar, viele, also sind noch bei der zweiten und bei der ersten Liga, ne? Die trainieren jetzt seit Anfang April ungefähr in kleinen Gruppen. Ja. Das ist natürlich ähnlich der Vorbereitung. Also sie sind jetzt so knapp 6 Wochen quasi oder 5, 6 Wochen am Trainieren. Das ist natürlich gut. Die können viele Sachen machen. Die konnten natürlich keine Zweikämpfe machen. So, die haben jetzt 10 Tage Zeit, Spielformen zu machen, interne Testspiele zu simulieren und ja, das ist natürlich nicht viel Zeit, ne? Normalerweise hast du 6, 7 Testspiele in der Vorbereitung, bis du das erste Spiel spielst. So machst du vielleicht 2 interne in den 10 Tagen und du musst ja schon wieder aufpassen, ne? Man sagt ja von der Trainingslehre her normalerweise eine Woche vor dem ersten Spiel gehst du schon in deinen normalen Wochenrhythmus über. Das ist sicherlich auch eine Sache. Also es kommt super viel auf die Trainer an. Ich hatte das bei Twitter schon ganz oft geschrieben, dass das für die Trainer wirklich eine große, große Herausforderung ist, wie man mit der Belastung genau umgeht. Und ja, wie gesagt, es wird eine absolute Grenzbelastung und Grenzerfahrung sein für uns, weil, wie gesagt, wenn du mal 2, 3 englische Wochen hintereinander, ich glaube, es war mal vor 2 oder 3 Jahren war das mal, kannst du dich erinnern, wo relativ viele Spiele ausgefallen sind und wo die dritte Liga auch damals, glaube ich, relativ viele Spiele machen musste im April. Und das ist natürlich absolut an die Grenzen gegangen. Und wenn du das jetzt aber über 5, 6 Wochen am Stück hast, ja, es ist eigentlich unmöglich für einen Spieler alle Spiele zu machen. Also das geht eigentlich fast nicht. Da musst du schon Draht und Aluminium unter dem Körper haben, dass du das schaffst. Da musst du eine absolute Maschine sein. Keine Ahnung, vielleicht wird es einen geben, aber ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich fast nicht möglich ist. Und dementsprechend wird es natürlich mehr Verletzungen geben. Da müssen wir uns alle drüber einig sein und da braucht auch keiner sagen, nee, das ist nicht so, das wird sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen Muskelverletzungen natürlich, Überlastungsverletzungen oder andere Verletzungen, weil man einfach müde ist. Also das wird hinzukommen, auf jeden Fall.
Bei Oerding musste mal 1986 innerhalb von 24 Tagen 10 Spiele bestreiten. Das ist so momentan immer das, ja, nicht Negativbeispiel, die haben das auch irgendwie geschafft damals. Also das war damals ja so ein Beispiel, weil die im Europacup noch drin waren, weil die noch ein paar Nachholespiele hatten. Also, aber das war eben 1986, da drehten sich die Fußballuhren auch noch ein bisschen anders. Hilft vielleicht, dass man jetzt 5-mal möglicherweise auswechseln kann? FIFA-Board hat ja grünes Licht gegeben, also 3 normale Wechsel und 2 dann noch zusätzlich in der Halbzeitpause?
Ja, auf jeden Fall, das bringt... Das wird für die Trainer eine gewisse Erleichterung sein, denke ich. Vor allen Dingen in der ersten und zweiten Liga, weil man ja auch 20 Mann mit in den Kader nehmen kann. Ne? Und bei uns sind es immer noch 18. In der ersten und zweiten Liga sind es 20. Das erhöht natürlich die Flexibilität. Und ich glaube, es bleibt bei 3 Wechseln. Ne? Also man darf trotzdem nur 3-mal wechseln. Aber
3 und dann 2-mal in der Pause.
Genau. Und ja, das wird schon auf jeden Fall eine Hilfe sein, sagen wir mal so. Das ist natürlich jetzt nicht... Der weiß halt letzter Schluss, also das auch nicht, aber es hilft auf jeden Fall die Belastung ein bisschen besser und einfach auch zu reagieren, wenn man merkt, ey, der ist völlig platt, der kann in der Halbzeit oder der kann heute maximal vielleicht eine Halbzeit Vollgas gehen, dass du dann eben noch 2 Wechsel mehr hast. Das ist schon, ich glaube, schon eine Hilfe.
Ich finde das aber auch gut, dass es eben die 2 Wechsel in der Halbzeitpause sind, sonst könnte es taktisch dann auch werden.
Ja,
sonst
das war sagt
man,
wichtig,
okay, 90. Minute und man wechselt noch 4-mal aus und dann ist die Nachspielzeit auch vorbei. Ja. Also das finde ich war ein guter Einwand und ich glaube, das wird auch nur eine Regeländerung für die Corona-Zeit erstmal sein.
Also auf jeden Fall. Das wäre auch gut, wenn das wirklich jetzt auf die Zeit begrenzt wäre, weil danach würde es ja wirklich, das ist, als ob wir die Tore vergrößern würden, irgendwie gefühlt. Also das ist schon eine Sache, die echt einen Einfluss haben wird. Und ich sehe das aber auch in Bezug auf die Entlastung der Spieler als gute Maßnahme an.
Was ändert sich sonst noch? Rudelbildung und Spucken sollen vermieden werden. Das kann auch ohne Corona vermieden werden, finde ich. Tor- und Einlaufhymnen dürfen von den jeweiligen Clubs gespielt werden. Pappfans oder Banner auf den Tribünen sind zugelassen. Und was interessant wird, wie jubelt man denn jetzt? Denn gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmung sollen unterlassen werden. Kurzer Ellbogen- oder Fußkontakt ist erlaubt. Oder mach es komplett egoistisch, renne irgendwie in die leere Kurve, jubel, lass mich quasi imaginär abfeiern und trabe dann zum Mittelpunkt.
Also ich glaube, das wird eine der letzten Sachen sein, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, weil da wird's, also ich glaube, da gibt's kreative Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um
das. Nennen Sie mir Sebastian Schupper, du bist Fußballer.
Wir haben den kreativsten Torjubler, den ich seit langem gesehen habe, in unseren Reihen, Fabio Kaufmann, der hat dieses Jahr schon gefühlte 7 verschiedene Jubel angewendet. Oder Jubelvariationen, und ich bin mir sicher, dass der sich schon 8, 9, 10 Dinge ausgedacht hat. Also da muss ich mir nicht mal selbst was ausdenken jetzt. Da kann ich aus seinem Repertoire schöpfen.
Also der hat da eigene Torjubel-Choreografien und wird sicherlich auch unter dem Repertoire Corona schon was Eigenes einstudiert haben.
Unfassbar, Jens, was Fabio da am Start hat. Da hat mir auch schon einige gesagt, wo ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe, und dann hat er gesagt, ah, okay, nee, der geht nicht. Wenn du so guckst, dann mache ich den nicht.
Da erzählt er dir, was er da geplant hat, und dann sagst du,
wir sind ja auf dem
lass
Zimmer.
Mal lieber gut sein.
Wir sind auf dem Zimmer zusammen. Also
ich
hoffe, das ist jetzt in seinem Sinne, dass ich das erzähle, aber das weiß eigentlich jeder. Der macht sich wirklich extreme Gedanken darum, und der ist sehr kreativ, und auch, da sind auch wirklich krasse Sachen dabei, an die ich niemals gedacht hätte in meinem Leben, aber der denkt eben dran, und ja, der hatte auch echt schon ein paar Mal Gelegenheit, seine Dinger zu zeigen, weil er echt auch ein paar Tore gemacht hat, und wenn ihn das dazu antreibt, Tore zu schießen, dann kann er sich meinetwegen noch 15 verschiedene ausdenken.
Ja, aber für den Rest der Saison werdet ihr wohl nicht auf einem Zimmer sein, weil da ist Einzelzimmer angesagt. Dann nehmt ihr schon mal den Laptop mit und ein paar Serien, damit du abends gut einschlafen kannst. Da ist niemand da zum Quatschen, außer du wählst die Nummer deines Vertrauens und deine Frau
singt
dich in den Schlaf.
Das wird mehrmals am Tag wahrscheinlich dann der Fall sein. Aber das ist ja alles noch ein Konjunktiv. Ne? Wir sind ja noch nicht...
Ja, da sprechen wir gleich drüber. Ich
will auf grün geschalten.
Abstiegskampf zweite Liga haben wir so angerissen mit Dynamo Dresden, mit den möglicherweise 9 Spielen in 28 Tagen, was sicherlich für den Tabellenletzten in Liga 2 sehr schwierig wird. Werder Bremen hatte ich auch schon angedeutet, die waren nicht so richtig happy, dass da jetzt schon nächstes Wochenende gespielt wird, weil die Vorbereitungszeit für den SV Werder ziemlich kurz ist. Die sind als letztes der Bundesliga-Teams eingestiegen. Florian Kohfeldt, der Trainer, sagt aber, egal wir schaffen den Klassenhalt. Siehst du es eher nicht? Weil für Werder war die Situation vor Corona schon ziemlich angespannt, um nicht zu sagen, den Stand das Wasser, aber mindestens bis zum Hals.
Fast schon darüber. Sein Optimismus in allen Ehren auf jeden Fall. Also der ist natürlich löblich, und der muss natürlich auch so sein. Also wie würde er jetzt dastehen, wenn er sagen würde, oh, das schaffen wir bestimmt nicht. Also das geht natürlich auch nicht, aber also es ist wirklich die allerletzte Patrone, die er jetzt drin hat in seinem Revolver, und um zu sagen, wir nehmen das jetzt nochmal als wirklich absolut 5 vor 12 letzte Chance, und ja, es ist schon zu viel im Fußball passiert, als dass ich sage, das ist unmöglich, aber ich schätze die Chancen trotzdem nicht so hoch ein, ehrlich gesagt. Weil es ist immer noch also dieselbe Mannschaft, es wird trotzdem wieder im Kopf losgehen, wenn Sachen schief laufen. Das kannst du eben nicht ausschalten. Es sind nicht neue Spieler dabei, wo du jetzt sagst, hey, da kommt jetzt ein neuer Wind rein, oder die bringen eine andere Mentalität rein. Das ist nun mal was die Sache völlig unterscheidet von einem Saisonbeginn jetzt. Ne? Es sind genau dieselben Mannschaften. Na klar, kommen Verletzte zurück, das ist klar, die vielleicht, oder mit denen man davor nicht rechnen konnte, dass die jetzt wieder dabei sind. Aber es sind trotzdem dieselben Mannschaften, und deswegen denke ich, dass es echt nicht so leicht wird. Also ich würde
maximal Relegationsplatz,
ja, maximal.
Also alles andere wäre ja grün-weißes Wunder, würde ich mal sagen. Sag noch ganz kurz, für wen ist es zum Beispiel, für ein Team wie Borussia Dortmund, die ja dieses Geisterspiel in Paris hatten, da haben sie jetzt nicht besonders gut ausgesehen, aber die kennen diese Erfahrung jetzt schon. Ist das ein Vorteil, wenn man das mal mitgemacht hat?
Ich glaube nicht, Jens, weil dieses Spiel in Paris hat, glaube ich, überhaupt nicht den Charakter von dem jetzt, weil allein die Maßnahmen, die ergriffen werden vorm Spiel, Und wie das sein wird, hat, glaube ich, gar nichts mehr mit dem Spiel in Paris zu tun. Da war alles noch relativ so, wie es vor einem normalen Spiel auch war, glaube ich. Also man ist zusammen in die Kabine, man hat sich eingeschworen, man hat die Besprechung so gemacht, wie man es gewohnt war. Also das jetzt hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Ne? Da muss man, also wie gesagt, ich würde nur jedem ans Herz legen, gefährliches Halbwissen ist schwierig, lest euch das mal durch und dann wisst ihr, was da, das ist alles auf ein absolutes Minimum beschränkt und da ist nichts so, wie es vorm Spiel normal sein soll und auch wieder hoffentlich danach sein wird. Also das ist einfach eine absolute mini abgespeckte Notvariante und es ist auf jeden Fall für Dortmund kein Vorteil, glaube ich, weil das eine ganz, ganz andere Erfahrung wieder sein wird.
Und du glaubst und hoffst, dass da jetzt alle Spieler sich daran halten? Also es geisterte ja so das ein oder andere oder ein spezielles Video durchs Netz, was jetzt offenlegt, dass es vielleicht noch nicht bis zum letzten Profi durchgedrungen ist. Und ich, ganz ehrlich, Sebastian, ich glaube nicht an den Einzelfall. Ganz ehrlich.
Kann ich schwer sagen, Jens. Also ich meine, gegen das Video kann natürlich keiner irgendwie schlüssig argumentieren, dass das jetzt irgendwie nicht so schlimm war oder so. Also das war natürlich absolut desaströs und ja, an Peinlichkeit nicht zu überbieten für den Fußball jetzt, der sich so eine Gedanken macht und auch, da hat, glaube ich, Christian Seifert wirklich recht gehabt in seiner Argumentation, so, da hat halt all denen in den Arsch getreten, die sich da Wochen und Nächte lang die den Kopf zerbrochen haben, wie man sowas auf die Beine stellen könnte und der hat das mit einem Tritt eingerissen alles und ja, was, also da ist eigentlich jedes Wort zu viel über Salomon Kalou, also absolut unter der Gürtellinie.
Ist aber jetzt schon für einen Liedtext gut. Wer spielt mit Covid blinde Kuh? Solomon Kalou. Icke hilft Gold.
Ich meine, das einzige, wie ich mir das noch schön reden kann, ist, dass es jetzt davor passiert ist und dass das so eine Art mahnendes Beispiel war, ja, bevor es losgegangen ist mit Mannschaftstraining und dass man jetzt, dass auch alle argumentieren.
Jeder Sportgeschäftsführer, genau, sagt jetzt, bitte kam, nicht,
da gab es sicher eine, in jedem, ja, Verein, ja, eine Sitzung am, ja, nächsten Tag, wo, ja, der gesagt hat, wenn einer, ja, das macht, ein einziger,
richtig,
den schmeißen wir sowas von hochkant raus und der kriegt die, ja, höchste Geldstrafe, die überhaupt möglich ist. Also in diesem Sinne, wenn es dafür gut war, dass alle sich nochmal mehr an den Riemen reißen, dann weiß ich nicht, okay, aber es war natürlich trotzdem an Peinlichkeit nicht zu überbieten.
Ich glaube ja, über Hertha BSC werden wir demnächst eine Netflix-Serie sehen. Also weil was die dieses Jahr schon alles drauf hatten, die Klinsmann-Geschichte mit seinen Tagebüchern, dann jetzt Solomon Kalou und jetzt geht's ja weiter. Jetzt kommt Jens Lehmann und Marc Kosicke für den einen oder anderen vielleicht jetzt nicht sofort ein Begriff. Das ist der Berater unter anderem von Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, nicht die schlechtesten Fußballtrainer auf dem Markt. Und Jens Lehmann, immerhin früherer deutscher Nationaltorwart, kurzzeitig auch mal in Augsburg auf der Trainerbank tätig gewesen, als Assistenztrainer. Hat sicherlich immer auch mal eine streitbare Meinung, aber ich glaube, der kann der sportlichen Diskussion im Aufsichtsrat möglicherweise gut tun. Wie siehst du die Personalie?
Also ich glaube, dass Jens Lehmann auf jeden Fall jemand ist, der auch unbequeme Sachen anspricht. Also der sich jetzt auch nicht zu schade ist. Eigentlich ist ja Jens Lehmann so ein Typ, wo du immer denkst, aber irgendwie hat er, weiß nicht, manchmal stimmt was mit dem nicht. Also der sagt eigentlich immer das Gegenteil von allen anderen in so einer Gruppe.
Immer andere Meinung sagen.
Ja, also ja. So, egal wo der ist, ob der jetzt bei Sky 90 ist oder irgendwo Doppelpass oder keine Ahnung, irgendwo Experte ist. Aber es gibt schon immer zumindest Passagen, wo man mal für sich mitnehmen kann. Das sind halt so, ja, weiß ich nicht, ob man sagt Querdenker, aber versucht zumindest immer andere Ansätze zu finden. Und in dem Sinne könnte man ja sagen, in so einem Aufsichtsrat ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass jemand andere Meinungen ansieht und andere Meinungen vertritt und vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege geht. Ob das jetzt immer positiv ist, ja, sei natürlich dahingestellt, also, Jens.
Aber, ja, weil irgendwann, ja, willst du ja auch mal Konsens haben und sonst rollst du bei jeder Aufsichtsratssitzung, jetzt kommt der wieder, verrollst du die Augen. Also ich finde, ist immer wichtig, wenn man auch mal eine andere Meinung, einen anderen Seitenschlag reinbringt in eine Diskussion. Aber ich finde grundsätzlich, das hast du gerade nämlich so schön angedeutet, immer eine andere Meinung zu bringen, finde ich dann auch manchmal schwierig.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Dritte Liga. Dritte Liga, Sebastian. Ja, vom DFB steht der Fahrplan, 26. Mai. Und wenn du die Fülle an Spielen siehst, die ihr noch zu bestreiten habt. Ihr habt ja noch 2 Spieltage mehr. Ihr startet dann später als die erste und zweite Bundesliga. Da ist das aber wirklich der allerletzte Termin, um zu starten. Ja. Am 25. Mai wird der DFB-Bundestag sicherlich sich der Thematik auch nochmal annehmen. Möglicherweise wird da dann auch über die ganze Beschlussvorlage zu einer zweigleisigen dritten Liga gesprochen werden. Lass uns das mal aufdröseln. Man muss ja sagen, in der dritten Liga ist das Meinungsbild ein sehr gespaltenes. Also wir haben es in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt, es gibt doch 8 Clubs, die sagen, nee, mit uns nicht. Die da jetzt auch gucken, wie sie möglicherweise ja dafür sorgen könnten, dass es zum Abbruch kommt. Und dann gibt es aber auch 10 Vereine, die sagen, mit aller Gewalt wollen wir es durchziehen. Und 2 Vereine, die so ein bisschen unentschlossen sind.
Ja, 2 Vereine haben gesagt, dass sie eigentlich nur weiterspielen würden, wenn es auch Absteiger gibt. Und weil die das als sinnlos ansehen, zu spielen, ja. ohne dass jemand absteigt. Weil dann wäre natürlich die Wettbewerbsgleichheit sofort dahin, weil ja dann natürlich alle wahrscheinlich ihre jungen Spieler spielen lassen, um denen die nötige Drittliga-Erfahrung zu geben und du dann Ergebnisse zustande kriegst, die wahrscheinlich vielleicht so nicht so zustande gekommen wären. Also das halte ich eigentlich für ein schlüssiges Argument, ehrlich gesagt. Das würde ich auch nicht wollen, das würde ich völlig bescheuert finden, ehrlich gesagt. Das wird gar keinen Sinn machen. Und ja, ich glaube, Kaiserslautern hatte gesagt, sie wollen nur spielen, wenn man einhalten kann, dass die Verträge am 30.06. enden, glaube ich, soweit ich das gelesen habe. Also das waren, glaube ich, die 2, Duisburg und Lautern. Die hatten das so ein bisschen an diese Bedingungen geknüpft. Ja, und der Rest, wie du eben so gesagt hast, möchte eben nicht weiterspielen gern. Und die anderen Mannschaften würden es, wenn das Go kommen würde, würden es probieren.
Du hast das Hygienekonzept gelesen, ja. Von der ersten und zweiten Bundesliga. Das soll ja weitestgehend adaptiert werden in der dritten Liga, ja. Mit 1-2 Ausnahmen. Es sollen dann zum Beispiel auch weniger Menschen im Stadion sein in der dritten Liga, aber größtenteils soll das übernommen werden. Glaubst du, dass das möglich ist in der dritten Liga? Weil einige Vereine, ja, auch die Vereine, die jetzt nicht unbedingt für eine Fortsetzung plädieren, sagen, das geht gar nicht.
Es ist schon eine extreme Herausforderung, auf jeden Fall. Also da sind natürlich Sachen, die sich sonst kein Drittligist leisten würde oder überhaupt überlegen würde.
Zum Beispiel?
Ein Einzelzimmer zu machen.
Ja.
Oder, keine Ahnung, 2 Busse zum Spiel zu schicken. Oder eben diese Quarantäne jetzt nochmal. Diese Woche im Hotel, die ist ja auch nicht umsonst, die kriegt man ja auch nicht geschenkt. Ja. Ne, einen hauptamtlichen Hygienebeauftragten einzustellen, klar. Also das sind natürlich Sachen, die auf jeden Fall extra Geld kosten. Das ist sicher, aber es ist wahrscheinlich die einzige Lösung. Den Staat wird der Fußball nicht anpumpen und soll er auch nicht, logisch, klar. Also muss man es ja irgendwie selbst finanzieren und es wird wahrscheinlich alles aus diesem Geld genommen werden müssen, wahrscheinlich, wenn es so wäre, was die Champions League Teilnehmer runterschieben. Ja.
Und das hatte, glaube ich, der ein oder andere Verein, der hat gedacht, Mensch, das können wir für ganz andere Sachen nutzen, um da Löcher zu stopfen. Jetzt wird das aber, wenn es denn zur Aufnahme des Spielbetriebs kommt, dafür genutzt werden müssen.
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, ja, gut. Eigentlich ist es ja okay, dass das Geld dann dafür, weil dann hätte es halt wirklich einen extrem gleichen und eine gleiche Aufteilung für die Vereine, ne? Also jeder Verein müsste dann quasi das Geld dafür nehmen, erstmal, um zu gucken, wie man das alles umsetzen kann, und dann, was noch übrig ist, könntest du eventuell gucken, um zu kompensieren halt deine Ausfälle. Aber wie viel das noch ist, das ist natürlich, ja, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man das alles umsetzt und wie man das alles interpretiert dann nachher.
Aber Sebastian, irgendwo muss ja den Strich machen in dieser Corona-Zeit. Also es gibt Landesverbände, in Sachsen ist der komplette Fußball jetzt schon abgeblasen worden, unterhalb Landesliga und Co. Und irgendwo muss auch der DFB dann den Strich machen. Also und in der dritten Liga spielen die Zuschauereinnahmen ja eine größere Rolle als in der ersten und zweiten Liga. Ja. Was ja teilweise auch wirklich pervers ist, dass denen die Zuschauer quasi dann so ein bisschen egal sind. So, aber deshalb sage ich mir, die Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Liga abgeblasen wird, ist ja nicht gering.
war das ein Ausrufezeichen dahinter oder Fragezeichen?
Oder eine Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Also ich kann mir, irgendwo musst du ja den Strich machen. Also in allen anderen Sportarten, Handball, Basketball, Basketball müssen wir aber noch schauen, Eishockey, Volleyball, da werden alle ersten Ligen abgesagt und im Fußball spielt man noch die dritte Liga, noch den DFB-Pokal, noch die Frauenbundesliga, vielleicht auch noch die Regionalliga. Weiß ich nicht. Also bei der ersten und zweiten Liga, mit denen haben sich jetzt sicherlich noch viele arrangiert. Aber
ja, du musst eben gucken, dass die dritte so, Liga, ja. Du hängt in gewisser Weise ja auch ein bisschen an der DFL dran. Ne? Also das ja. ist eben so ein bisschen ja, das.
Mit den Relegationsspielen.
Genau, das ist eben das, wo,
ja.
naja, wo jetzt eben auch sicherlich so eine gewisse Abhängigkeit auch entsteht. Klar kann man auch sagen, dass wieder jede Liga mit ihren und Aufsteigern irgendwie auf der nächsten basiert. Also klar, aber dadurch, dass die dritte Liga eben die erste Liga unter der DFL ist, ist da sicherlich auch ein Interesse der DFL dabei. Nicht umsonst gibt's ja das Geld dann für die dritte Liga und die Frauenbundesliga, dass da auch nachher ein Aufsteiger oder zwei Aufsteiger, gegebenenfalls drei dann mit der Relegation, die sich am Ende auch erarbeitet haben. Na klar, also das will natürlich die DFL und deswegen ist es eben so schwierig, diese Sache zu überblicken und da gibt es eben so viele verschiedene Meinungen und so viele Argumentationsweisen mittlerweile, weil die Vereine jetzt natürlich auch sehr viel Zeit hatten, konnten sich das gut zurechtlegen. Man sieht natürlich, beide Seiten sind sehr gut vorbereitet auf ihre Sache, diese vertreten und das auch macht die Sache ja genau, das macht die Sache natürlich jetzt nicht leichter.
Ja, und das ist in der ersten und zweiten Liga dann doch schon ein bisschen anders auf dem Boot der DFL, wenn es da auch vielleicht ein Grundgrummeln bei dem einen oder anderen Verein gibt, aber da läuft der Tanker zumindest ansatzweise in eine Richtung. Also das Gefühl habe ich bei der dritten Liga aktuell nicht. Aber
gut, das
also,
wissen wir ja auch warum. Ne? Ich meine, da gibt es so unfassbar viel mehr TV-Geld, dass man ja als Verein da jetzt nicht wirklich sagen kann, ja, pff. Also, nee, das würden wir jetzt nicht nehmen, das Geld. Wir wollen jetzt unbedingt, also da, ich denke, da war der Lockruf des Geldes dann im Endeffekt so groß, dass da ein Verein jetzt sich wirklich massiv quergestellt hat. Klar, wie du sagst, zwischen den Zeilen konnte ich auch bei vielen Leuten Bedenken zumindest durchlesen oder erahnen, aber jetzt in der dritten Liga, wo es eben nicht so viel Fernsehgeld gibt, ist es eben fast schon ein offener Krieg, den es jetzt da gibt. Und das ist eben das, was die Sache noch komplizierter macht.
Was ich schwierig finde, auch beim Konzept erste, zweite Liga, dass man nie, und das hat ja Neven Subotić auch gesagt, nie mal die Spieler auch mal gefragt hat, wie seht denn ihr das? Und hat man neulich auch besprochen. Ich glaube schon, dass da der ein oder andere jetzt gerade geschockt ist. Also kann mir nicht vorstellen, dass in der Dynamo-Kabine am Samstag nach dem Bekanntgeben der Ergebnisse Rumba getanzt wurde, sondern dass, glaube ich, der ein oder andere Spieler da auch leichenblass wurde und gedacht hat, Mensch, Gottes Willen, mit dem war ich da auch am Freitag noch im Zweikampf. So, vielleicht habe ich jetzt auch, vielleicht meine Familie, meine Kinder, weiß man alles nicht. Und ich finde, wenn man so ein Konzept macht, darf man eben nicht nur vom Bürostuhl das Ganze machen, sondern kann man ja auch mal einen Spieler mitfragen oder so ein Spielerrat, keine Ahnung, wählt man fünf Spieler, sagt, wie seht denn ihr das Ganze? Seifert hat zwar gesagt, er hat die Sportdirektoren gefragt, das ist sicherlich schön und ehrenwert, aber die Spieler hätten es vielleicht auch noch aus einer anderen Sichtweise gesehen. Ihr seid ja da, ihr steht dann auf dem Platz und ihr müsst in den Zweikampf gehen. Ihr seid die Gladiatoren.
Ja, klar, im Endeffekt ist es so, aber ich will zumindest mal ein bisschen relativieren, wenn ich jetzt so höre, dass klar Spieler auch ihre Bedenken äußern. Wir haben es jetzt auch in der dritten Liga gesehen, dass es da Spieler gab, die gesagt haben, dass sie da im Kopf nicht frei wären oder dass sie das belastet. Das wird dann immer so ein bisschen aufs Podest gehoben und so sagen, ey, super, der sagt das, aber wenn jetzt wirklich einer sagt, ey, wir wollen unbedingt spielen, dann heißt es aber andererseits immer, ja, der muss das ja sagen, der wird ja vom Verein da in die Richtung gedrängt. Aber es gibt eben, so wie es im Leben auch Leute gibt, die sagen, ey, ich bin da mehr so eine Art Hypochonder und sage, ey, nee, ich denke da viel drüber nach und ich habe da ein schlechtes Gefühl. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ja, gehört dazu, ist das Risiko gehe ich ein und das das ist ja nicht nur im Fußball so, ne? Das ist ja in der Gesellschaft auch so. Das gibt's ja wahrscheinlich bei dir im Radiosender genauso. Da gibt's Leute, die haben mehr Angst davor und Leute, die weniger Angst davor haben. Und dementsprechend Ja, ist sicherlich.
Ja. Bei uns schwierig. Ist es sicherlich so. Ja, bei uns sind ja, ich sag mal, 2/3 oder 3/4 im Homeoffice und wir haben wirklich sehr, sehr ausgedünntes Team in der Redaktion, so eine sogenannte Notfallmannschaft und die könnte dann bei einem positiven Corona-Test, hatten wir auch schon immer mal wieder drüber diskutiert, glaube ich, wird bei uns auch das komplette Team, was im Sender ist, in der Quarantäne gesteckt, 14 Tage und da ist dann eben auch ein Team B parat und sicherlich in der Anfangszeit waren die Bedenken und die Ängste größere als jetzt. Das merkt man ja auch nicht nur an sich selbst, sondern das merkt man, wenn man rausgeht. Man muss mit dem Fakt umgehen, dass es Corona gibt. Das tut auch jeder. Jeder trägt halt die Maske, aber das ist unser Leben und wir müssen halt mit den Umständen klarkommen. Aber jetzt da auf alles zu verzichten, davon bin ich dann halt weit entfernt. Also das will ich dann eben da auch nicht. Von daher, lass uns zurückkommen zur dritten Liga. Jetzt gibt's ja auch die Diskussion, dass man möglicherweise nächstes Jahr eine zweigleisige dritte Liga einführt mit 18 Vereinen.
So, da sage ich dir jetzt ganz sicher, Jens, das wird's nicht geben.
25 Regionalligisten stehen ja, hinter dem Vorstoß. Klar,
dass die das schön finden. Das kann ich gut glauben, aber da würde ich dir jetzt hier meine Sicherheit geben, dass das nicht passieren wird.
Okay.
Weil das ist einfach, weil Jens, das kann ich dir doch, das haben wir doch schon vor einer Weile durchgesprochen, das sind einfach, warum soll das so viel besser sein? Das würde einerseits die sportliche Qualität mindestens um 2 Level runterfahren, weil eben da Mannschaften hochkommen, die normal wahrscheinlich nicht in den nächsten 10 Jahren in die dritte Liga gekommen wären. Und ich sehe diese ganzen Vorteile auch nicht. Ich meine, ich kann hier in Bayern auch Pech haben und ich fahre schon mal 3,5 Stunden zu irgendeinem Spiel, wenn ich nach Rosenheim fahre zum Beispiel. Die sagen, da gibt's mehr Derbys, aber wen interessiert denn zum Beispiel Kaiserslautern gegen Schweinfurt oder keine Ahnung oder was weiß ich, was da noch alles für Sachen. Klar, hast du dann 3, 4, 5 Derbys vielleicht, aber die hast du in dem Sinne in der dritten Liga jetzt auch. Und es gibt sowieso schon viel zu wenig Geld für die Drittligisten, um zu überleben. Und wenn das jetzt nochmal durch 2 geteilt werden soll, wie soll das gehen und wer vermarktet das ganze Produkt, wer zeigt das, was ist interessanter, Nord oder Süd oder wie man das dann auch immer aufteilt. Also das macht für mich von vorne bis hin überhaupt keinen Sinn. Die Regionalligisten sind natürlich alle dafür, na klar, weil natürlich die besten Mannschaften da rausgehen und ihre Chancen auf einen Aufstieg ihrerseits steigen natürlich, ist ja logisch, wenn die besten Mannschaften, die besten 5 da raus sind aus jeder Liga oder die besten 4, keine Ahnung. Wie man das dann macht, das ist mir natürlich schon klar, ich verstehe das und dass die das auch toll finden, aber das würde das Produkt dritte Liga also auf gar keinen Fall also deutlich schlechter machen als jetzt. Also für mich macht das gar keinen Sinn und ich sage, kein einziger Drittligist stimmt dazu, kein einziger.
Ja, man hat ja vor ein paar Jahren nicht ohne Grund die dritte Liga eingeführt. Ja. Damals gab es ja auch 2 Regionalligen, die waren damals, ja, so. Und dann hat man ja die dritte Liga eingeführt. Und von der Erfolgsgeschichte möchte ich jetzt nicht sprechen, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als wenn die dritte Liga ein Stiefmütterchen
darstellt. Das ist schon eine coole Liga, muss man schon echt sagen. Also wenn es ein bisschen besser verteilt wäre, dann wäre es wirklich eine extrem geile Liga, muss ich sagen.
Ich sag mir ja manchmal, warum, da wirst du jetzt das vielleicht kritisch beäugen, warum macht man sie nicht noch um 2, vielleicht auch sogar 4 Teams größer, so wie die erste englische Liga? Also da hätte ich jetzt kein großes Problem, wenn ihr dann noch ein bisschen mehr Fernsehgeld bekommt, noch ein bisschen mehr Zuschauereinnahmen. Klar gibt's dann mehr englische Wochen, aber ich verstehe sowieso die ein oder andere Pause in der dritten Liga nicht. Also klar ist da auch viel an den Länderspielkalender, aber so viele Nationalspieler gibt's in der dritten Liga ja nicht. Also kann man ja auch die Länderspielpause zum Beispiel als Spieltermin in der dritten Liga nutzen.
Also ich würde generell jetzt auch erstmal wenig Probleme sehen, die Liga mal aufzustocken auf 22 Mannschaften oder keine Ahnung. Also da würde ich auch nicht das Problem haben, weil wie du sagst, es gibt noch viele Lücken im Spieltag und wie du sagst, vielleicht wie viele Nationalspieler gibt es in der dritten Liga? 3, 4? Also das wird man wahrscheinlich auch hinkriegen, in den 3 Wochen oder die in den 3 Spielen, da gibt es ja dann deutlich mehr Spiele, die da nicht einzusetzen. Also es ist ja auch mal hin und wieder mal ein Spieler verletzt, also das kann man dann, glaube ich, auffangen. Also diese Vergrößerung der Liga, das halte ich für möglich und das halte ich vielleicht sogar irgendwann nachher auch für sinnvoll. wenn man mal dieses Regionalliga-Problem angeht. Aber ja, da müsste man jetzt natürlich gucken, wie genau. Aber generell, also das würde ich jetzt auch nicht als Problem ansehen, die Liga nochmal um 2 oder 4 Mannschaften zu vergrößern. Ich weiß nicht, in der englischen zweiten Liga 24 Mannschaften, ich glaube, ja.
24,
ja, ich meine, klar, dann müsstest du Regelungen für den Landespokal finden, dass du als Drittligist vielleicht erst in der dritten oder vierten Runde einsteigst, weil diese Spiele werden dann natürlich extrem lästig zwischen den Wochen, wo du sowieso viel spielst. Aber klar, immer das Coolste für einen Spieler.
Ja, so würdest du, wenn du jetzt mal den Landespokal noch mit dazu ziehst, würdest du auch auf 46 Spiele möglicherweise kommen. Nimmst noch 1-2 Testspiele dazu, die er dann in der Länderspielpause macht. Also von daher würde sich das jetzt nichts nehmen. Also von daher. Aber 22, darüber kann man ja mal nachdenken. Ja. Gerade auch mit dieser Aufstiegsregelung. Die Aufstiegsregelung ist und bleibt ja wirklich im Pferdefuß in der dritten Liga. Das ist ja mit diesen 5 Regionalligen, das ist ja nicht ausgedacht. Also, dass ihr da in Bayern unbedingt euren Extra-Aufsteiger haben wollt, ja, das ist halt so mit eurer eigenen Regionalliga. Ja, also Extra-Aufsteiger, da wird ja dann auch immer ausgespielt, aber trotzdem, das ist ja alles nicht so einfach.
Und das ist eben das auch, was das Bild jetzt so schwierig in der dritten Liga macht, ne? Dass natürlich auch noch so extrem viele Mannschaften aufsteigen können oder sich berechtigte Hoffnungen zumindest machen, aufsteigen zu können. Ne? Das ist ja auch nicht ein Bild, was es jedes Jahr gibt, 11 Spieltage vor Schluss, dass gefühlt noch 11 Mannschaften aufsteigen können und das wirklich berechtigt, weil es nur 3 Punkte sind zum Zweiten. Also das ist ja wirklich mit einem Spiel. Ich meine, Mannheim, die haben halt gerade dieses Glück, dass sie jetzt in diesem Stoppbild quasi Zweiter sind, aber am nächsten Spieltag könnten sie schon 7. sein oder 6. sein und dann wäre jemand anders glücklicher gewesen. Also das ist schon eine extrem brisante Situation, die Sache natürlich noch mal schwerer macht dadurch. Also das ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Feld, was da bearbeitet werden muss. Und es scheint, als ob es gibt keine Lösung, wo jeder mit glücklich sein wird. Das ist jetzt schon mal festzuhalten. Das ist ja auch der Tenor, den es überall gibt. Und es ist einfach schwer, Jens. Was soll ich sagen?
Bist du schon getestet worden? Also das geht ja jetzt bei euch auch los, oder?
Ja, wir werden jetzt getestet. Ich bin noch nicht getestet worden, aber es geht jetzt los.
Das soll jetzt nicht unbedingt das Schönste sein, mit dem Stäbchen in den Rachen.
Dann
muss man
sich ja dann wahrscheinlich dran gewöhnen, weil es wird ja regelmäßig. Das wird dann
häufiger passieren. Ich hoffe auch, selbst wenn du in Quarantäne musst, in euer Quarantänelager, dass du dann nicht unter Podcast-Quarantäne stehst. Also das fände ich jetzt nicht so schön. Gut, das ist schön.
Die Nachspielzeit.
Was wir jetzt in den letzten Wochen immer am Abschluss gemacht haben, war der Blick auf Michael Jordan, weil das ja eine Serie ist, die wir beide schauen, die wir beide aufsaugen. Ah, das letzte Mal mit Olympia 1992. Für mich neben Sydney 2000 mit die geilsten Olympischen Sommerspiele, muss ich sagen. Das war richtig großartig in Barcelona damals. Und damals, muss ich sagen, mit dem Dream Team bin ich auch so ein bisschen Basketball-Fan geworden. Das war herausragend. Da haben wir abends Basketball geschaut, Dream Team, und die haben die ganzen anderen Nationalmannschaften auseinandergenommen. Die Stories, die es da hinter den Kulissen gab, die lerne ich jetzt. Und ich bin dafür dankbar, dass es diese Serie gibt.
Ja, also absolut wunderbare 2 Teile wieder letzte Woche. Also die Dream Team, ich wusste von diesem ominösen Spiel beim Dream Team, dass alle Akteure da immer noch vom besten Spiel aller Zeiten sprechen, dieses interne Spiel in Monte Carlo. Da habe ich schon viel drüber gelesen und das hat mich auch echt sehr interessiert, weil ja, so eine Qualität kriegst du natürlich eigentlich nie, außer beim All-Star-Game, aber da ist ja auch oftmals die Motivation etwas hinten dran und in so einem, da sprechen ja alle wirklich drüber und du musst ja, ich glaube, Jerry Vogt hat es in seinem Podcast über die Serie gut gesagt, die sprechen so darüber, als wenn das vorgestern war, ne? Das ist 22 Jahre her, wenn die jetzt in den Interviews drüber sprechen, also da kann sich jeder noch sogar an kleinste Details erinnern, also da weißt du mal, wie einprägsam dieses Spiel war. Und es hat auch diese Serie wieder oder diese 2 Folgen so klar gemacht, was Michael Jordan eben für ein Wettkampftyp war, ne? Also, und das Wort Wettkampf ja, mit all seinen Ausprägungen, wie er das interpretiert hat. Also den durftest du nicht reizen, weil dann hast du ihn irgendwie gegen dich aufgebracht und dann konnte er in diesen Extragang schalten, den kaum jemand hatte. Und also für mich ist es mega interessant, was da alles abläuft. Und ich gucke jede Folge zweimal sogar. Ehrlich gesagt, ich gucke sie zwei Tage später nochmal beide Folgen, um auch nicht irgendwas zu verpassen. Oder wie ehrgeizig Jordan und Pippen waren, um Toni Kukoč an die Kette zu legen.
Das fand ich auch sehr interessant, ja. Ne?
Also,
ja. Das ist, und der hatte sich ja nicht zu Schulden kommen lassen.
Der und
trotzdem wusste er nichts, weil eben der ungeliebte Manager Kraus jetzt den da geholt hatte und den wollten sie gleich mal kalt stellen und sagen, da hast du wieder eine Graupe geholt. Also finde ich wirklich sehr, sehr sehenswert. Also wirklich, da machen wir gerne Werbung, wobei wir da nicht mal Geld dafür bekommen, nee. Aber es ist wirklich eine richtig starke Sportdoku und es lohnt sich, da reinzuschauen.
Wie man sieht, Michael Jordan, wie einfach, was der für ein Leben hatte, ne? Was der alles machen musste. Das war kein Leben eigentlich, ne? Der hat da mit seiner Zigarre, das wird es heute natürlich auch nicht mehr geben, ne? Dass der Reporter reinkommst und du liegst mit seiner Zigarre und einem O-Saft auf der Couch und philosophierst da übers Leben. Das wird es ja heute auch, da wird ja wieder einen Aufstand geben, keine Vorbildwirkung und oder allein in diesem All-Star-Game, wo Michael Jordan in die Kabine kommt oder dieses Foto gemacht, wie die den angucken, ne? Also das waren ja auch alles Spieler auf allerhöchstem Niveau, ne? Aber da kommt noch mal einer rein, so nach, als ob der den Heiligenschein oben drüber hatte, ne? Also die haben den angeguckt, wie ich früher die Michael Ballack angeguckt habe, als ich hier in Cottbus beim Stadion im Spiel war, also so, ne? Und das sind Leute, die mussten gleich mit dem auf dem Parkett stehen, also das ist schon eine Figur. Einer der besten Sportler aller Zeiten, also wenn nicht der beste.
Das fand ich auch mal, klar sagt jeder, ja, mit Jordan gerne mal getauscht, aber ich glaube, du willst nicht das gesamte Leben mit ihm tauschen, weil wo sie das zeigen, wo er dann aus seinem Hotelzimmer rausgehen und die Massen brüllen dort und du willst ja auch mal du sein, also du musst immer irgendwie die Fassade aufstellen, darfst ja eigentlich keinen Skandal leisten und ich fand es auch sehr, sehr gut von den Machern der Serie, dass sie ihm jetzt nicht irgendwie noch das Gesicht aufgesetzt haben, er war dann irgendwie ein politischer Aktivist. Sie zeigen eben auch die Seiten, die Schattenseiten will ich jetzt gar nicht mal sagen. Er hat sich komplett auf den Sport fokussiert und hat andere Sachen eben nur am Rande behandelt.
Ja, das stimmt. Er hat sich da voll rausgehalten, weil er das eben...
Das ist ja sowieso so ein Ami-Ding, öfters. Ja. Gerade bei Sportlern gibt es jetzt zu einer Neuzeit auch andere Beispiele, Stichwort LeBron James, aber eigentlich mögen es Sportler, sich dann nicht zu politischen Dingen irgendwie zu äußern, weil da können sie auch ins Fettnäpfchen treten.
Ich meine, damals war es natürlich auch nochmal eine andere Zeit, ne? Das kann man vielleicht gar nicht so sehr vergleichen, aber ich glaube auch, dass Jordan Glück gehabt hat mit seinen Schwächen, persönlichen Schwächen, mit dem Glücksspiel und dieser permanenten Sucht nach Wettkämpfen und nach irgendwelchen Wetten, sei es mit seinem Security-Typen da gegen einen Dollar gegen die oder einen Cent gegen die Wand zu werfen. Ne? Also heutzutage, der könnte ja in kein Casino irgendwo auftauchen, den würden ja sofort 100 Leute ablichten und bei Social Media reinschauen und sagen, hier, der hat da gezockt die Nacht. Klar, das kam da auch zum Beispiel zwischen den Playoffs raus, aber das würde heutzutage gar nicht gehen. Also der könnte, weiß nicht was, der, also in dem Sinne hat er Glück gehabt, dass er in der Zeit gespielt hat. Und ja, die Spieler heute müssen natürlich wieder mit anderen Sachen zurechtkommen. Ne? Das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Also es ist echt interessant zu sehen, wie das damals und heute ist und was damals ein Vorteil war und was vielleicht ein Nachteil war.
Und dann noch, last but not least, weil wir beim Basketball waren, Shaquille O'Neal hat gesagt, brecht den Spaß ab, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, hat keinen Sinn aktuell, die NBA-Saison. Also das Thema Abbruch in bestimmten Sportarten beschäftigt nicht nur uns, sondern ist auch gerade in den USA, die ja viel, viel stärker von Corona betroffen sind, ein großes Thema. In der vergangenen Woche wurde ja auch der Spielplan der NFL veröffentlicht, da geht man jetzt davon aus, dass es irgendwie gehen wird mit dem Saisonstart im September. Möglicherweise ja auch mit Zuschauern, sicherlich nicht mit komplett vollen Stadien, aber vielleicht kann man ja einen Teil reinlassen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo einige Vereine wie zum Beispiel die Miami Dolphins gerade drüber nachdenken und bei anderen Sportarten, die jetzt laufen, Basketball, Eishockey, überlegt man über Konzepte, einige fordern abzubrechen und im Baseball soll es demnächst mit Geisterspielen losgehen.
Ja, das ist natürlich echt traurig, dass wir an so einem Punkt angelangt sind, wo das jedes, wo das für jedes Sportart irgendwie das letzte Hintertürchen ist. Aber ja, wir werden sehen, wie, das kann sicherlich keiner jetzt großartig voraussehen, wie schnell sich das in so eine Richtung wandelt, wo du vielleicht schon einen Teil der Zuschauer wieder reinlassen kannst. Aber gut, die Amerikaner sind eigentlich noch am weitesten davon weg, ne? Die sind ja noch nicht mal über diese berühmte Kurve drüber, wo es dann schon nach unten geht, die europäischen Länder schon lange passiert haben. Da sind sie noch lange nicht und also das wird ein ambitioniertes Vorhaben, die NFL vielleicht mit Zuschauern schon wieder spielen zu lassen. Da bin ich echt gespannt, wie die Diskussion da sein wird und wie sie es am Ende handhaben werden.
Wird auf jeden Fall spannend sein. Wir werden das immer montags besprechen im Rasengeflüster. Das gibt's auf Instagram und Twitter oder im Netz auf rasengeflüster.de. Das war der Wochenstart mit mir und Sebastian. Sebastian, wünsche dir eine gute Woche. Nächste Woche sprechen wir dann schon über Fußball. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt am Wochenende die ersten Geisterspiele gibt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Hol mir jetzt die nächste Ibu.
Bis dahin. Ich sage jetzt schon mal übrigens, dass wir ein bisschen ernüchternd darüber sprechen werden, weil es natürlich alles andere als dem entspricht, was wir gewöhnt sind und von daher sollte man jetzt nicht zu viel erwarten, glaube ich.
Nee, also ich kann mich erinnern, ein befreundeter Podcastmacher hat gesagt, das ist wie ein Essen ohne Gewürze.
Ja, habe ich gesagt und das stimmt.
In diesem Sinne, Sebastian, schöne Woche.
Bis nächsten Montag. Ciao.
Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt's eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.